Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von unserem Nachschuss. Und heute habe ich einen echten Herbstmeister zu Gast. Und ich denke, die meisten können sich jetzt schon denken, aber trotzdem lasse ich einfach mal den heutigen Gast sich mal selbst vorstellen.
Ja, hallo, liebe Zuhörer, Maximilian Oh hat ja noch im SSC Weißenfels. Ja, freut mich, dass ich hier mit dabei sein darf, dass ich die Einladung bekommen habe. Hab die letzten Folgen schon mit verfolgt und ja, freue mich jetzt so ein bisschen die Fußballthematik im Burgenland anzugehen.
Max, musst du dich manchmal ein bisschen kneifen noch so? 30 Jahre jung bist du ja. Und bist Trainer von einem, ja, von eigentlich den ambitioniersten Fußballverein im Burgenlander Kreis. Ist das schon richtig bei dir angekommen jetzt in dem halben Jahr oder musst du dich manchmal noch ein bisschen kneifen?
Ja, es gibt immer mal wieder Situationen, wo man das ja so realisiert, wo einem mal kurz beim Innehalten klar wird, ey, eigentlich krasses Projekt, was man hier gerade mitbegleiten darf. Ja, in der Arbeit, in der täglichen Arbeit ist es eher weniger, weil es ging alles recht schnell, wie es gelaufen ist, wie der Kontakt mit Weißenfels zustande kam. Da ging es auch sofort schon in die Kaderplanung rein, in die Vorbereitungsplanung rein. Dann war auch schon Saison, die begann auch gleich mit ein paar Highlights und von daher, ja, gibt es ab und an mal Momente, wo man innehalten kann, wo man sich schon sagt, boah, hier ist schon eine richtige Zugkraft hinter. Aber ansonsten denke ich, kommt das jetzt in der besinnlichen Weihnachtszeit ein bisschen mehr, wo man auch mal Zeit hat, sich abseits vom Fußball-Trouble ein paar Gedanken zu machen.
Ja, ich fand da auch, es war ziemlich viel, was so auf dich eingeprasselt ist. Also erstmal natürlich eine gewisse Enttäuschung auch in dem Verein, ja, aufgrund des nicht geschafften Aufstiegs letztes Jahr. Und dann gleich Highlights, BSG Chemie Leipzig, Halleschau FC im Sachsen-Anhalt-Pokal. Da gibt es so ein Bild von dir, stehst du so da und im Hintergrund sieht man die Fanmassen vom HFC. Das ist doch schon was Besonderes, oder?
Ja, auf alle Fälle. Also ich muss ehrlich sagen, bis zum 2-0 vom HFC habe ich es gar nicht so mitbekommen, weil ich im Tunnel war. So nach dem 2-0, ja, sagt man dann schon, okay, jetzt wird es natürlich brutal schwer, was zu holen. Bis dahin war, glaube ich, noch alles drin. Und dann, ja, hat man es dann auch so ein bisschen die Atmosphäre genießen können, die Stimmung genießen können. Man hat natürlich gemerkt, dort mit den Fernsehwagen, mit dem ganzen Drumherum, ist nochmal eine ganz andere Geschichte, ist eine ganz andere Spielvorbereitung natürlich auch, die man dann irgendwo hat. Wenn man die Halbzeit geht und sieht, was dort alles umgebaut wird, ja, das habe ich im Liga-Alltag nicht. Von daher Wahnsinnserfahrung, super Geschichte, gerne wieder.
Ja, und sogar der MDR hat euch ja begleitet in der Trainingswoche. Hat das gestört so ein bisschen oder hat das die Mannschaft auch mit ein bisschen motiviert?
Mich hat es gestört. Und also man muss halt ganz ehrlich sagen, ne, wenn die natürlich da vorbeikommen und fragen, dann musst du als Verein das wahrnehmen und sagen, na klar, machen wir dann Beitrag, es ist für den Verein Werbung, für die Jungs ein cooles Erlebnis. Natürlich auch für einen Trainer dann dort vor der Kamera zu stehen, wenn man natürlich sieht, dass sie dort in den Übungen teilweise rumlaufen für Schnittbilder oder mal Ansprachen halten muss, wo die Kamera direkt einem vor einem ist, wo ich genau weiß, da hört der gerade kein Spieler zu. Im Gegenteil, die grinsen dich eher an. Du musst aufpassen, dass du nicht grinst, weil du ja auch weißt, dass gerade alles gespielt ist, was du sagst. Das ist ja keine richtige Ansprache von mir gewesen, die da zu sehen war. Ja, das hat schon ein Stück weit in der Spielvorbereitung gestört, aber am Ende nimmt man das mit. Ist trotzdem eine super Erfahrung natürlich und würde jetzt auch keinem Verein raten zu sagen, nee, mach das nicht, lass die ja nicht zum Training kommen, die stören.
Ja, wir natürlich den Burgenlandkreis wieder heute ein bisschen beleuchten. Du bist mehr involviert, als ich wirklich dachte im Vorfeld, aber da kommen wir nachher noch ein bisschen dazu. Max, gehen wir erstmal auf Blau-Weiß Zorbau ein, euren Klassenkonkurrenten. Ihr selbst habt das Spiel ja leider unglücklich verloren aus eurer Sicht. Jetzt hat Zorbau letzte Woche 2:2 gegen Haldensleben gespielt und diese Woche 1:1 gegen Döhlau. Rüdiger Hoppe war in der PK sehr, sehr angefressen und unzufrieden mit der Punkteteilung gegen Döhlau. War deutlich mehr drin. Ihr habt eure Erfahrungen jetzt selber gemacht mit Zorbau. Abgestiegen, Blau-Weiß Zorbau aus der Oberliga. Ein komplett neuer Kader. Sicherlich sehr talentierter Kader. Wie blickst du Richtung Zobau als neuer Weißenfelser Trainer?
Ja, gut, dass du bei Zobau, glaube ich, in der Vergangenheit immer gute Einzelspieler hattest, das wusste man vorher. Haben natürlich auch immer mal mit einem halben Auge hingeschielt, wen sie da so verpflichtet haben. Das waren schon richtig gute Jungs, das sind richtig gute Jungs. Das haben wir am zweiten Spieltag auch gespürt. Und ja, das ist, glaube ich, eine Mannschaft, die dort in eine Spitzengruppe reingehört, von den Spielern her, vom Trainerteam her. Ja, aber trotzdem eine Mannschaft, die sich finden muss. Und ich sage es immer wieder, wie stark eine Mannschaft im Endeffekt ist, zeigt sich, wenn es nicht läuft, in einer Phase, wo du vielleicht auch mal Spiele verlierst, wo du keinen guten Fußball spielst. Die Phasen hat jede Mannschaft. Und von daher, ja, denke ich, hat Zobau gerade so eine Phase. Es sind natürlich zwei Unentschieden gegen Haldensleben und Dölau zu Hause, die sicherlich anders eingeplant waren. Aber am Ende, ja, haben wir auch in Thalheim gesehen, ne? In der Verbandsliga kannst du gegen jede Mannschaft Punkte lassen, musst immer ans Maximum kommen. Und wenn du das nicht schaffst, dann wirst du Punkte liegen lassen. Und das ist Zobau jetzt so passiert. Ähnlich wie es uns auch schon passiert ist diese Saison. Aber trotzdem ist es natürlich eine Mannschaft, mit der immer zu rechnen ist.
Ja, jetzt habt ihr persönlich zwei Freitagabendspiele in den zurückliegenden Spieltagen gehabt. Freitagabend Flutlicht in Sangerhausen und in Thalheim. 4-0 in Sangerhausen, 1-0 bei Rot-Weiß Thalheim gewonnen. Habt ihr jetzt am letzten Spieltag an Thalheim bis zum 90. gebraucht. Justin Pufall mit der Erlösung. Ja, also Freitagabendspiele so in Sangerhausen, Thalheim, ich glaube, da gibt es bequemere Aufgaben, wie ich finde.
Ja, aber ich glaube, in Sangerhausen und in Thalheim ist es auch zu einem Samstag oder Sonntag nicht gerade bequem zu spielen. Ich glaube, da musst du dich immer erstmal reinkämpfen, musst das Spiel auch annehmen. Und ich finde gerade an Sachsen-Anhalt so geil, dass halt hier auch Freitagabendspiele sind. Das ist in Sachsen kaum der Fall. Von daher ist das eine super Sache, dass wir jetzt einige Freitagsspiele hatten, vor allen Dingen Freitagabend, Flutlicht. Ja, hat es jetzt die Chance, dort Tabellenführer zu werden, in Sangerhausen, in Thalheim die Tabellenführung zu verteidigen. Und wenn du da keinen Bock hast, sind eben auch bei schöne Anlagen. Es ist ja nicht so, dass du sagst, du spielst da auf irgendeinem Nebenplatz, sondern Sangerhausen, super Anlage, muss ich sagen. War ich beeindruckt, da war ich noch nie. Thalheim kannte ich schon, wenn dort das Flutlicht angeht, hinten die Anzeigetafel aufleuchtet, wie in einem Regionalliga-Stadion. Das hat schon nochmal was. Und es gibt ja auch ein Kribbeln. Und am Ende haben wir es in Sangerhausen richtig gut gemacht. In Thalheim haben wir eine ordentliche zweite Hälfte gespielt. Am Ende verdient gewonnen, auch wenn es spät war. Aber genau darum geht es eben, wenn du oben stehen willst. Dann musst du genau die Spiele eben auch nochmal spät gewinnen.
Für alle, die jetzt natürlich hoffen, dass wir noch mehr auf den SSC eingehen, werden wir das natürlich dann im Anschluss machen, wenn es um dich persönlich geht, Max. Also, ja. Liebe Zuhörer, seht es uns nach. Wenn wir jetzt weiterspringen in die Lotto-Landesliga Süd, dort gibt es ja auch einige Burgenland-Vertreter. Der SC Naumburg zum Beispiel, der hat in dieser Woche, nachdem sie letzte Woche 2-0 gegen Farnsche zu Hause verloren haben, in Zerbst einen Punkt geholt. Auch da einen Punkt geholt, weil sie 2-1 hinten lagen nach 19 Minuten, haben das Ding noch in ihre Richtung drehen können. Ja, Naumburg ist natürlich eine etwas größere Stadt in eurer Nähe. Habt ihr da schon einen Blick drauf als SSC Weißenfels, was in Naumburg passiert, gerade mit dieser ganz, ganz starken Nachwuchsarbeit?
Ja, natürlich. Also Naumburg ist immer eine Mannschaft, wo ich hingucke, schon länger. Weil man Naumburg früher auch in der Jugend oft gespielt hat, weiß, dass dort eigentlich immer gute Arbeit geliefert wird. Auch eigentlich eine Mannschaft, die in der Liga, glaube ich, nicht in den Abstiegskampf gehört, sondern ein Stück weiter oben. Und ja, ich glaube, sie hatten auch ein bisschen Startschwierigkeiten. Und von daher tut es, glaube ich, gut zu sehen, dass du, und gerade auch in Zerbst ist es nie einfach, dort nach einem Rückstand auch einen Punkt holst. Das gibt auf alle Fälle Selbstbewusstsein. Ja, und ich bin mir auch sicher, dass in der Rückrunde die richtigen Weichen stellen werden, dass sie dort mit den hinteren Plätzen gar nichts zu tun haben werden.
Da tummeln sich ja auch durchaus namhafte Spieler. Ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast, dass da zum Beispiel ein Niklas Fiedler, der die Ausbildung ja bei Schalke 04 genossen hat, mittlerweile unterwegs ist, oder ein Georg Kaiser, auch Regionalliga erfahren. Sind das Spieler, die auch in eurem Fokus liegen, so ein bisschen?
Kann ich nur zur Hälfte beantworten, weil es natürlich so ist, dass ich mir natürlich die Ligen so gut es geht angucke. Spieler angucke natürlich auch, wo man sagt, okay, könnte gegebenenfalls für uns interessant sein oder auf die muss man achten, wenn es vielleicht auch mal im direkten Duell irgendwann dazu kommt oder wenn ein Gegner die holt. Aber ich denke mal, gerade im Burgenland haben wir natürlich mit Martin und mit Mike Zimmermann dort die Experten. Da höre ich auch gerne auf deren Meinung, gucke mir die Spieler dann an, nachdem die mir das gesagt haben. Da habe ich jetzt nicht diesen Rundumblick. Ja, am Ende ist ein Verein wie Naumburg, glaube ich, immer irgendwo ein Stück weit im Schaufenster, wird immer geguckt, wird immer geschaut, wie schlagen die sich, welche Spieler haben die. Ja, und wenn natürlich ein guter dabei ist, der ambitioniert ist, dann hat man das natürlich zumindest immer im Blick. Heißt natürlich nicht, dass man jetzt ja jeden auch mal gleich anspricht. Aber man achtet natürlich auf einen Verein wie Naumburg immer und ich freue mich auch, wenn sie punkten, wenn sie da unten rauskommen. Ich glaube, wie gesagt, dass dort der SC Naumburg jetzt nicht zwingend in den Landesliga-Abstiegskampf gehört.
Ja, unten rausgekommen, das hast du schon eine gute Überleitung gegeben. Unten rausgekommen ist der erste FC Zeitz mit Mike Kunze, nämlich die ja schon sehr, sehr wichtige, das ist sehr, sehr wichtige Sieg gegen den FSV Benstedt, 3:2. Lukas Pellmann mit dem Doppelpack gegen Ende der Partie hat da die Weichen gestellt. Diese Woche ist das Spiel gegen Edelweiss Arnstedt erneut ausgefallen. Ja, also Zeitz hat sich wieder gemausert, ist wieder zurück. Hat jetzt 8 Punkte Rückstand auf Platz 2. Also es ist etwas Licht am Ende des Tunnels, sagen wir mal so. Zeit ist natürlich auch ein interessanter Standort.
Ja, definitiv. Also ich glaube, 5, 6 Spieltage vor Schluss hätte jeder ja, gewettet, auch mit einer hohen Summe gewettet, dass Zeitz wahrscheinlich dieses Jahr ein Verbandsliga-Konkurrent ist. Haben es dann hinten raus leider noch verspielt. Wären, glaube ich, auch schöne Spiele gegen Zeitz gewesen. Und ja, diese Saison natürlich für den Verein katastrophaler Start. Muss man ja so sagen, natürlich, wenn man die Ambitionen in Zeitz sieht und auch den Kader. Das ist sicher nicht der Anspruch, was am Anfang des Jahres passiert ist. Haben sich aber sehr gut rausgearbeitet. Ich glaube, wenn du die ersten Spiele wegnimmst, dann haben sie echt richtig, richtig gut gepunktet bis ab diesem Zeitpunkt. Und ja, ich glaube auch, wenn man sieht, dass sie jetzt wieder mit Rückschlägen innerhalb eines Spiels gut umgegangen sind, jetzt den späten Siegtreffer quasi erzielt haben, dann ist es schon, er zeigt, dass die Mannschaft wieder stimmig ist, dass es in der Mannschaft passt. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste am Ende. Und ich denke, auch Zeit wird sich in der Rückrunde noch weiter oben ranrobben. Ganz vorne ist natürlich dann schon ein Stück weit weg. Das wird dann schwer, aber ich denke, sie wird definitiv noch besser als Platz 8 abschneiden.
Jetzt hat ja Mike Kunze da so ein bisschen einen unkonventionellen Weg gesucht, in der Öffentlichkeit da auch sein Amt am Anfang der Saison ja, zur Verfügung zu stellen. Jetzt bist du ja auch ein Trainer, der auch schon einiges trotz deines jungen Alters erlebt hat. Fandst du die Art und Weise unkonventionell oder denkst du, dass am Ende mehr draus gemacht wurde, als wirklich dann am Ende auch war?
Ja gut, ich sag mal, wenn man es jetzt einfach nur auf seine Worte runterbricht, hat er gesagt, wenn der Verein einen neuen Impuls geben will, dann stelle ich mich nicht in den Weg. Das ist, glaube ich, legitim, dort zu sagen, ich stehe ja nicht über den Dingen, ich stehe nicht über dem Verein. Ich kann mir trotzdem gut vorstellen, dass es prinzipiell erstmal ein Weckruf sein sollte, weil ich glaube, jeder auch, der nicht aus dem Burgenland kommt, kennt ihn, weiß, was es auch für ein super Trainer ist, kennt auch um die Erfolge, weiß auch, was er dort kann. Und wenn dort so ein renommierter Trainer im Burgenland sagt, ey, dann, wenn er mich loshaben wollt, dann gehe ich auch, dann würde ich mich ja nicht in den Weg stellen, ist das, glaube ich, immer auch ein Zeichen an die Spieler, ans Umfeld. Und ja, man muss ja sagen, nach den Worten ging es ja auch bergauf. Wie gesagt, ob es dann wirklich dieser Hintergrund war, weiß ich nicht, aber ich könnte es mir gut vorstellen und wenn es die Intention war, dann hat es ja ganz gut funktioniert.
Definitiv, ja. Ja, gehen wir in die Landesklasse. Dort gibt es ja auch einige Teams mit Burgenland-Standort. Zum Beispiel der SV Wacker Wengelsdorf. Die hatten in dieser Woche das Spitzenteam vom SV Kelpra zu Gast und Toni Hempel hat dort Wengelsdorf mit 1:0 in Führung gebracht. Wengelsdorf verpasst dann das 2:0 zu machen und dann schlägt wer sonst außer Ilya Nosov in der 84. eiskalt zu und macht den Ausgleich. Die Woche davor gewinnt Wengelsdorf 4:1 gegen Großkammer. Und wenn man da die Torschützen sich anschaut mit Kenan Erovic, Bodan Brovi, ja, sind da Spieler dabei, die durchaus auch schon mal in der Verbandsliga zu Hause waren. Beziehungsweise Kenan Erovic sogar in der Oberliga. Projekt Wengelsdorf, hast du das so ein bisschen im Blick?
Ja, habe ich. Ich habe es ja
FM
auch
Schülert.
Anfang des Jahres gegen der Saison des Jahres nicht, aber Anfang der Saison gegen unsere Zweite gesehen. Das war jetzt auf dem Papier ein deutliches Spiel, wenn man das Spiel aber gesehen hat. Und das habe ich jetzt auch am Samstag mit den Trainern der Zweiten nochmal Revue passieren lassen. War es halt wirklich so, dass gefühlt nach immer, wenn Dengelsdorf gedrückt hat, hat unsere Zweite ein Tor gemacht. Natürlich spielt dann irgendwo das Matchglück ein Stück weit dann in die Karten. Dann wurde es ein deutlicher Sieg gegen Wengelsdorf. Aber da hat man schon gesehen, dass Wengelsdorf dort echt einen guten Kader hat. Und ja, wenn man mal überlegt, wenn sie das Spiel jetzt gewonnen hätten, würden sie bei 23 Punkten stehen. Dann wären sie voll vorne mit drin im Aufstiegskampf. So ist es ein bisschen eine Lauerposition vielleicht. Hatten zwar Weißenfels 2 in Groß-Korbeta noch mit weniger Spielen, aber unter anderem das direkte Aufeinandertreffen. Da können auch nicht beide gewinnen. Also ja, ich glaube, Wengelsdorf hat sich richtig gut gemacht, spielt, glaube ich, auch eine gute Saison. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie sich gerade so ein bisschen in dieser Verfolgerrolle gefallen, gar nicht ganz vorne drin gesehen zu werden. Aber man muss halt wirklich sagen, wenn du, glaube ich, mit 0-5 startest in die Saison und jetzt stehst du so gut da, hast, glaube ich, auch gegen Kelpra lange geführt, kriegst einen späten Ausgleichstreffer, dann machst du nicht so viel falsch. Und wenn du im Pokal in Bonn 10-0 gewinnst, dann ist das, glaube ich, auch erstmal ein Statement.
Das ist ja wirklich legendär, würde ich sagen. Da reden wir auf jeden Fall nachher noch drüber über Bornitz. Das ist ja wirklich, bin ja fast umgefallen. ja, dann der LSC Weißenfels 2. Du warst vor Ort in Laucha, 5-0 gewonnen. Ja. Luca Säuberlich mit einem absoluten Sahnetag. 3 Tore, Chris Karl und Robin Schumann noch mit den Treffern. Aber, worüber man natürlich noch mehr reden muss, ist die Woche davor natürlich. 3-0 gewinnt der SSC 2 gegen den absoluten Spitzenkonkurrent FC RSK Freiburg. Natürlich, und da müssen wir auch mal ein bisschen drüber reden, etwas unterstützt durch Spieler aus eurem Kader, die zumindest im Anschlusskader stehen. Ja, legitim natürlich. Freiburg war natürlich ein bisschen angefressen, ist ja klar. Aber wie werdest du generell die Saison eurer zweiten Mannschaft und wie sehr ist da der Fokus drauf, zu sagen, okay, wir möchten gerne die zweite wieder in der Landesliga etablieren?
Ja, also da ist der Fokus auf die zweite groß, weil wir dort im regelmäßigen Austausch stehen. Wenn es passt, schauen Martin oder ich uns auch die Spiele natürlich an, dass wir dort immer mit dabei sind, uns das auch mit anschauen, auch wenn jetzt wie gegen Laucha nur mit Bayer ein Spieler von uns quasi dort ausgeholfen hat. Ja, also ich glaube, wenn du nur 5 Punkte abgegeben hast nach 10 Spielen, dann ist das erstmal eine echt gute Saison. Am zweiten Spieltag, glaube ich, war es in Kelbra ein bisschen kalt erwischt, dort verloren. Gegen Oberröbling, der Punkt war unnötig, wurde mir gesagt, da hättest du gewinnen müssen. Ja, aber das passiert auch, das ist eine junge Mannschaft mit wechselnden Formationen und Besetzungen. Da kannst du nicht jede Woche immer Vollgas geben. Ich glaube trotzdem auch, das Spiel gegen Freiburg hat gezeigt, was in der Truppe steckt. Klar kann man jetzt sagen, verstärkt von Spielern von uns, ja. Aber das waren auch alles Spieler, die entweder nicht trainieren konnten oder aus der Krankheit kamen, aus der Verletzung kamen. Also da war es jetzt auch nicht so, dass wir dort irgendwelche erfahrenen Verbandsligaspieler runtergegeben haben, sondern Jungs, die das Potenzial Verbandsliga haben, aber noch gar nicht die Fitness gerade haben können oder nicht trainieren konnten. Von daher kann ich verstehen, wenn man als Freiburg sagt, Mensch, vergleiche ich die Aufstellung mit der Aufstellung in Laucha, sind das ja 2 verschiedene Mannschaften, aber am Ende würden die es, glaube ich, genauso machen und wir haben jetzt niemanden, keinen erfahrenen Verbandsligaspieler runtergeschickt, sondern alles auch im Sinne der Spielpraxis, der Spielerförderung, das ist auch ganz wichtig bei einer zweiten Mannschaft. Von daher sieht man uns es in Freiburg hoffentlich nach und kann es mit ein bisschen Abstand auch ordentlich einschätzen. Genau, ja, und jetzt in Laucha, verdienter Sieg, kann auch ein paar Tore höher ausfallen, glaube ich sogar. Gut, der Hüter von Laucha hat sich auch früh verletzt, an der Stelle auch gute Besserung. Sah nicht ganz so gut aus, musste relativ zeitnah den Torwart wechseln, ich glaube, in der 10. Minute schon. Genau. Aber ansonsten denke ich, die zweite in der Landesliga wäre natürlich top, aber auch da ist noch eine Rückrunde zu gehen, ein langer Weg zu gehen und dann bin ich aber guter Dinge, dass dort unsere zweite bis zum Ende um den ersten Platz Wort betreten kann.
Was so ein bisschen auffällt, Max, ist Brian Olajide, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, der ja wirklich sehr, sehr gut bei euch angefangen hat, in der ersten Mannschaft, auch, glaube ich, am ersten Spieltag so gleich getroffen hatte. Dann jetzt so ein bisschen, ja, so ein Wechselspiel ist, mal spielt er bei der ersten ein bisschen mit, dann in der zweiten vorrangig, auch sogar bei der dritten schon eingesetzt. Wie ist denn seine Rolle? Der hat diese Woche, glaube ich, gar nicht irgendwo im Kader aufgetaucht. Wie ist denn seine Rolle so? Ist er schon als Backup eingeplant für Carlo oder ja, woran liegt das, dass er so zwischen den Mannschaften erster bis dritter pendelt?
Ja gut, ich glaube, so einen reinen Backup, den ich wirklich nur als Backup hole, das würde ich nie machen. Also ich hole schon Spieler mit der Idee, dass die sich natürlich auch für die Startelf durchsetzen können, was natürlich schwierig ist. Und an dem Carlo vorbeizukommen mit der Qualität, mit der Bundesliga-Erfahrung, die er mitbringt, ist natürlich brutal schwer. Trotzdem ist Brian ein Stürmer, dem ich das zutraue, einer Spitzenmannschaft der Verbandsliga von Anfang an spielen. Ja, hat jetzt einen neuen Job angefangen, war deswegen nicht immer beim Training, gerade die letzten Wochen, war jetzt die Woche komplett krank, deswegen auch in keinem Kader aufgetaucht. Ist aber auch ein Spieler, der eine sehr gute Einstellung dann zur Sache hat. Also gerade wo er in der dritten mitgespielt hat, war er bei uns im Kader, hat mich dann abends angerufen, hat gesagt, Mensch, wie sieht's aus? Ich brauche Spielpraxis, ich konnte die Woche nur einmal trainieren. Könnte ich morgen bei der dritten mitspielen? Und ja, ich glaube, sowas ist auch Gold wert und das sollte man den Jungs dann auch nicht verwehren. Dort in der dritten Mannschaft soll es auch sehr gut gemacht haben, sich super in die Truppe eingefügt haben und das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es ist nicht so, dass er als Springer zwischen drei Mannschaften geplant ist, das auf gar keinen Fall. Aber natürlich ist es halt auch in dem großen, guten Kader, den wir am ersten haben, ja, dass man einfach sagt, wenn einer nicht regelmäßig beim Training ist oder dort Einheiten fehlen, viele oder mehrere Einheiten fehlen, nicht mal nur eine in drei Wochen, sondern vielleicht auch fünf, sechs, dann ja, reicht es eben nicht für den Kader oder auch nicht, vor allen Dingen für die Startelf. Und am Ende wollen die Jungs spielen, das ist, glaube ich, steht über allem.
Ja, definitiv. Ja, Freiburg hat sich erholt von dem 3-0, nämlich 2-0 gegen Oberröpplingen gewonnen. Bonci Valentin Pereira trifft da und erneut Leon Staupendahl, der gerade erst 17 gewordene, Leon Staupendahl, Riesentalent. Trifft in der 83. noch zum 2-0 für RSK Freiburg, die dann das Ganze mit einem Weihnachtssingen vollendet haben. Ja, Freiburg natürlich wichtig für eure Zweite, dass man da gewonnen hat. Trotzdem spielt Freiburg eine überragende Saison bisher.
Ja, super Saison. Ich glaube, ich würde es jetzt mal ein alter Nachschuss, Tradition würde ich fast schon sagen, auch als Aufstieg mit Favoriten nennen. Ist mir egal, ob es gern gehört oder nicht, aber ich glaube, wenn du nach der Hinrunde so dastehst, dann bist du dort auch einfach mit zu nennen, als den Mannschaften, die es dort schaffen können. Ich finde es auch gut, dass auch so ein junger Spieler mit 17 Jahren dort die Chance bekommt, zahlt Vertrauen zurück. Freut mich immer, wenn dort die jungen Kerle sich durchsetzen und dort Gas geben und erfolgreich sind. Von daher denke ich, machen die auch in Freiburg echt viel richtig. Werden auch in der Rückrunde oben mit dran sein. Und wünsche der Truppe auch alles Gute, weil ich glaube, es ist eine sympathische Mannschaft hier aus dem Burgenland, die gute Arbeit machen. Und ja, auch den Erfolg natürlich absolut zu gönnen.
Ja, SV Groß-Krimmer. Nach der 1-4 Niederlage gegen Wengelsdorf haben sie diese Woche Gonnertal 3-1 geschlagen. Groß-Krimmer war früher immer auch ein ziemlicher Erzkonkurrent vom ersten FC Weißenfels damals noch. Waren immer sehr, sehr heiße Spiele. Groß-Krimmer finde ich natürlich auch ein Begriff, oder?
Ja, ich habe es ja auch schon zweimal gesehen. Einmal in der Vorbereitung gegen unsere Dritte, dann in der Liga gegen unsere Zweite. Habe sie mir da angeguckt. Ja, da waren sie jetzt zweimal wahrscheinlich auch nicht so gut besetzt, aber auf alle Fälle auch nicht so überzeugend an den beiden Tagen. Aber natürlich weiß man, dass Groß-Krimmer dort im Umkreis trotzdem eine Institution ist. Haben jetzt einen wichtigen Sieg in Gonnertal geholt. Der auch durch das 1-1 zwischendrin mal ein bisschen in Gefahr war, wo du auch ins Nachdenken kommst, gerade wenn du unten drinnen stehst, spielst gegen eine Mannschaft, die noch nichts gewonnen hat. Mensch, jetzt können wir jetzt aber nicht ausgerechnet gegen die Punkte liegen lassen. Ich glaube, die drei Punkte in Gonnertal waren schon ein Stück weit eingeplant. Deswegen gut, dass sie die geholt haben, sich da nochmal ein Stück absetzen konnten und vielleicht auch dann, ja, Anfang der Rückrunde den Anschluss auch ans Mittelfeld finden. Ich sag mal, bis Platz 6 sind es 4 Punkte. Ich glaube, in der Liga kannst du auch schnell mal 3, 4 Plätze gut machen.
Definitiv. Das hofft sicherlich auch der SV Weißenfels, euer Stadtkonkurrent sozusagen, die aktuell mit 14 Punkten Achter sind. Ja, bei Rot-Weiß Weißenfels früher immer eine unwahrscheinlich gute Nachwuchsarbeit. Jetzt ja auch in Zusammenarbeit mit eurem Nachwuchs in der A-Jugend, B-Jugend, glaube ich. Rot-Weiß, habt ihr ja auch ein Testspiel in der Vorbereitung gemacht. Das werde ich erinnert, wie ich bin.
Genau, richtig, haben wir in der Vorbereitung gespielt. Da war es zwar recht deutlich, da muss ich aber auch sagen, haben wir es richtig gut gemacht. Was mir gefallen hat, ist, dass ja, Rot-Weiß trotzdem versucht hat, Fußball zu spielen, das als Testspiel auch angenommen hat, nicht gesagt hat, wir schlagen jetzt die Bälle lang nach vorne und gehen auf Ergebnis. Ich denke, in dem Ligaspiel wäre es definitiv deutlich knapper ausgegangen, weil sie da einfach eine andere Art gespielt hätten. Und ja, ich glaube, die junge Truppe hat Potenzial. Der Weg, der dort eingeschlagen wurde, ist prinzipiell richtig. Hakt ein bisschen an der Umsetzung. Ich würde ihnen wünschen, dass es wirklich hinbekommt, dort sich als Mannschaft zusammenzuraufen und dort zu sagen, komm, über gute Trainingsbeteiligung, über Vollgas im Training holen wir uns als eingeschweißte Truppe jetzt auch die Punkte, um dort ja, besser als Platz 9 abzuschneiden, weil ich glaube, Rot-Weiß-Weißenfels ist jetzt nicht der Anspruch Landesklasse Platz 9, sondern dann doch schon Top 5 irgendwo, um dann vielleicht perspektivisch in den kommenden Jahren auch ein Stück höher nochmal zu schnuppern. Ja, auch da als Konkurrent wünsche ich denen alles Gute und hoffe, dass sie unsere Zweite nicht überholen. Da können sie gerne dahinter bleiben, aber ansonsten können sie gerne richtig viele Punkte in der Rückrunde holen, um dort auch von den Plätzen her sich zu verbessern.
Ja, und dicht im Nacken jetzt mittlerweile nach etwas Stolperstart ist nur der TSV Großkorbeta, der eurer zweiten Mannschaft, haben jetzt ordentlich aufgeholt in den letzten Wochen. Sind natürlich auch Spieler, die mit SSC-Vergangenheit dabei sind. Paul Knote wurde mal von Mike Sommer als der beste Sechser in Sachsen-Anhalt bezeichnet. Jonas Schneider, Goalgetter vor dem Herrn, aktuell auch wieder in der Torjägerliste mit 18 Toren, ja, jenseits von Gut und Böse vorn. ja, Große Peter natürlich ein Thema, sicherlich aus Weißenfelser Sicht.
Mich hat der Start ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich sagen. Auch wo sie da teilweise Punkte haben liegen lassen. Natürlich auch bei Großkorbeta ein Thema sind immer alle da. Also weil wenn du solche überragenden Spieler wie Paul Knote hast, dann ist das super. Aber dann fehlt dir natürlich extrem viel, wenn der dann halt mal nicht da ist. Und auf dem Niveau gibt es halt auch mal Momente, wo ein Spieler nicht da ist, aufgrund von Urlaub und ähnlichen Geschichten. Und von daher, ja, hat mich ein Stück überrascht, dass sie so lange gebraucht haben. Jetzt sind sie voll dran. Jetzt am Wochenende ist das große Spiel gegen unsere Zwode. Ich glaube, für beide ein richtungsweisendes Spiel. Da geht es ein Stück weit drum, ob es ein Vierkampf wird oder ob ja, Großkorbeta auch da ein Stück abreißen lassen muss. Ja, super. Ja, super Mannschaft. Ich glaube, Paul Knote kenne ich selber noch. Mit dem habe ich zusammengespielt, wenn auch nur kurz. Jonas Schneider, wenn du ja, nach 10 Spielen, glaube ich, 18 Tore hast. Da weiß ich gar nicht, ob er jedes mitgespielt hat. Das ist schon brutal. Also ne, fast die Hälfte aller Tore von Großkorbeta geschossen. Da weißt du natürlich auch, dass sich da Unterschiedsspieler einfach erwarten. Und ich denke auch, dass Großkorbeta ein sehr, sehr enger Verfolger wird, die da auch bis zum Schluss noch ein Wörtchen treten können. Gerade wenn sie besser in der Rückrunde starten, als in der Runde gestartet sind. Ich glaube, dann sollte man die immer auf dem Schirm haben, weil das schon von der individuellen Klasse her eine richtig, richtig gute Truppe ist.
Ja, dann habe ich von Martin Sichtling gehört, dass du mittlerweile Fan geworden bist von der Kreisoberliga Burgenlandkreis.
Richtig, richtig.
Da gehen wir mal richtig rein jetzt. Ja, mal sehen. Ich bin mal gespannt, wie sattelfest du bist.
Ich freue mich auf eine kleine Lehrstelle.
Ja, also, der Spieltag war jetzt ein bisschen zerpflückt in der Kreisoberliga. Dort gab es jetzt mehrere Spieltage in den letzten 2 Wochen, die noch nachgeholt wurden und so weiter und so fort. Freitagabendspiele, Naumburg, zweite Mannschaft, Herrn Gosserstedt 2-4. Herrn Gosserstedt damit seine Spitzenposition zu dem Zeitpunkt absolut bestätigt und verteidigt. In dieser Woche allerdings im Spitzenspiel gegen Zeitz 2 3-2 verloren, auswärts. Herrn Gosserstedt schon ein kleines Phänomen für mich, weil ja, die spielen recht strukturierten, einfachen Fußball und sind damit jetzt tatsächlich ärgster Verfolger von Zeitz zweite Mannschaft.
Ja, und wenn man sieht, dass Zeitz dort in Unterzahl, glaube ich, spät das 3-2 macht, jetzt in dem Spiel, glaube ich, für Zeitz extrem wichtiger Sieg. Wenn das 2-2 ausgeht, dann ist Herrn Gosserstedt noch näher dran. Und manchmal sind es aber genau die Sachen, klare Abläufe, jeder weiß, was er zu tun hat. Das ist dann nicht immer der schönste Fußball, das ist vielleicht auch nicht der komplexeste Fußball. Aber den brauchst du auch nicht immer. Und wenn du dort einen einfachen Fußball spielst, und hab mir zumindest sagen lassen, dass der Platz in Herrengosserstedt auch jetzt kein Nachteil für die Heimmannschaft ist, dass sie da relativ heimstark deswegen auch sind. Ja, wenn natürlich sowas noch mit dazukommt, dann kann es da auch mal für ganz vorne auf einmal reichen, obwohl man sagt, Mensch, spielerisch so gut waren sie doch gar nicht, ja, aber die Abläufe passen eben.
Da hast du vollkommen recht, die Abläufe passen offenbar Baumhaus-Rotha aktuell nicht, da müssen wir über den Trainer reden. 5-0, in Klosterhässler verloren, jetzt am Wochenende natürlich eine unwahrscheinlich harte Niederlage gegen Kretschau, 1-5, kann ich natürlich ein paar Worte dazu sagen. Ja, also in Klosterhässler, prinzipiell glaube ich, jeder kennt die Gegebenheiten dort vor Ort. Sicherlich nicht einfach für eine Gastmannschaft dort Freitagabend zu spielen. Ja, Melvin Knorr hat den Unterschied gemacht, muss man so sagen, so deutlich. Ist sicherlich auch ein Begriff.
Ja.
Und jetzt beim 1 gegen Kretschau muss man einfach sagen, waren wir erste Halbzeit desolat. Also das kann man auch nicht schön reden und nicht im heißen Brei reden. Ja, Max, ich glaube, wir haben jetzt ein Trainingslager eingesetzt im Februar in Tschechien bei den Teplice.
Das hilft immer.
Ich glaube, da werden wir jetzt nochmal ordentlich uns einschwingen auf die Rückrunde. Und ich bin natürlich guter Dinge und hoffe natürlich, dass wir da den Turnaround schaffen. Jetzt mal ein bisschen nicht an Fußball denken und Kopf wahrkriegen für die Spieler. Ist natürlich auch jetzt in den Klamotten drin. Ja, wir versuchen natürlich alles irgendwie die Klasse zu halten.
Ja, ich glaube, wenn man jetzt eure letzten zwei Spiele zumindest von den Ergebnissen her sieht, dann kommt jetzt die Winterpause so ein bisschen zum richtigen Zeitpunkt. Ja. Ja, dass er jetzt mal gegen Kretschau stand, glaube ich, noch vor der 30. 4-1.
Ja.
Wenn ich es richtig im Kopf habe. Also gegen Klosterhässler, da stand es noch 2-0 zur Halbzeit, das ging ja noch, aber du merkst ja dann trotzdem, gerade wenn du die Anfangsphasen des Spiels ein bisschen verpasst, dort nicht reinkommst, ist wenn du kein Selbstbewusstsein hast, immer schwer, finde ich. Weil wenn du gut im Spiel drinne bist, dann musst du 90 Minuten lang gut im Spiel drinne sein, um es zu holen. Kannst dir aber auf der anderen Seite mit 15 schlechten Minuten, wenn es nicht läuft, schon das ganze Spiel kaputt machen, weil es eben 0-3, 0-4 steht und du sagst, okay, jetzt können wir eigentlich den Bus schon wieder warm laufen lassen und fahren dann nach Hause.
Ja.
Das ist die Schwierigkeit. Aber irgendwo natürlich auch die Chance, weil du dann jeden Gegner oder jede Aktion irgendwo feiern kannst. Im Spiel jedes Tackling, jeden rausgeschlagenen Ball, jeden guten Angriff, jeden Torabschluss und hast ganz, ganz viele Punkte, an die du dich hochziehen kannst. Und jetzt, glaube ich, in der Vorbereitung ein paar Wochen Zeit mit positiven Gedanken, guten Spirit zu schaffen. Und ich glaube, die drei Punkte von dem Spiel, unser dritte, fehlen euch in der Tabelle noch.
Ja.
Ja, und dann sind es drei Punkte, ne? Beziehungsweise vier auf unsere dritte. Das ist halt auch nicht viel. Ja, also das ist halt mal ein Sieg und ein Unentschieden und das kannst du immer holen, glaube ich, gegen viele Gegner in der Liga und dann bist du sofort wieder dran. Von daher ist da die Messe noch nicht gelesen und ich glaube, die Winterpause kommt bei euch zur rechten Zeit.
Ja, und ich hoffe, dass uns einige unterschätzen in der Rückrunde.
Ja, auch das kann immer passieren. Also du weißt selber, wie es ist, du kannst es noch so oft sagen und auch dir selber sagen, wenn jemand dasteht und ist Tabellenletzter und du bist vielleicht Dritter, Vierter, dann gehst du anders rein, als wenn es ein Spitzenspiel ist. Es ist nun mal so.
Ja. Ja.
Das ist völlig menschlich. Zumindest kriegen das nicht alle hin.
Das stimmt, ja. Gehen wir weiter Richtung Bad Kösen. Die haben nämlich ihr Spiel gegen Kretschau 5-2 gewonnen. Die haben es besser gemacht wie wir. Und sind aktuell damit Vierter. Blau-Weiß Bad Kösen auch immer eine Mannschaft, die über Teamgeist, über Männerfußball, sage ich immer, spielen, die richtigen Männerfußball kommen. Bad Kösen, hast du da auch Erfahrungen mitgemacht?
Ich glaube, unser Mannschaftsleiter geht in Bad Kösen immer Eis essen. Ich glaube, das habe ich noch so ein bisschen im Hinterkopf.
Schild an der Saline.
Wahrscheinlich. Ansonsten habe ich Bad Kösen jetzt keine großen Verbindungen. Aber ich sag mal, in 13 Spielen 15 Gegentore, 29 gemacht, aber vor allem die 15 Gegentore, das zeigt schon, dass es eine Mannschaft ist, die diszipliniert spielt, die dort kompakt wahrscheinlich spielt und wie du schon sagst, es ist halt, wenn du in den Ligen klare Abläufe hast und hast einen guten Teamzusammenhalt, dann holst du halt Punkte, wo der Gegner sich am Ende fragt, wie haben wir das Ding nicht gewinnen können oder wieso haben wir jetzt nicht mal einen Punkt geholt? Wir waren doch eigentlich gar nicht so schlecht. Das kommt halt genau durch solche Sachen zustande. Und ja, wie du mir Bad Kösen gerade beschrieben hast, denke ich, hat das auch einen großen Einfluss, damit sie jetzt auf Platz 4 stehen. Bisschen Tuchfühlung noch Richtung Platz 1 haben sie auch. Daher kann man da, glaube ich, gespannt sein, ob die Truppe das in der Rückrunde genauso bestätigen kann.
Ja, 6 Punkte aus den letzten 2 Wochen hat Nessa Teuchung geholt. Zunächst ein 3-0 gegen Groß-Görschen. Dann jetzt nochmal ein 1-0-Sieg gegen Kloster Hessler zu Hause. Sind damit, nachdem wir sie in den letzten Wochen kritisiert haben hier im Nachschuss, mit 23 Punkten jetzt wieder auf Tuchfühlung Richtung Platz, ja, 3-2, kann man fast schon sagen. Sind natürlich auch absolute Top-Spieler dabei, das müssen wir auch wirklich so sagen, mit John Eisdorf, auch Leandro Fuchs hinten, Johnny Taubert, ja auch selbst Jakob Knittel, super Spieler, die sich da in der Kreisoberliga tummeln. Nessa Teuchern, vielleicht mit Bornitz macht eine Erfahrung gemacht.
Nee, ich bin ja noch nicht so lange in Bornitz. Ich glaube aber unsere Zweite hatte sie.
Ja. Im Pokal.
Genau, im Pokal. Und ich bilde mir sogar einen in der Vorbereitung auch, da bin ich mir aber gerade nicht sicher. Ja, also habt ihr ja auch in den letzten Folgen öfter mal drüber geredet, dass das eine gute Truppe ist, die in der Kreisoberliga immer ein Wort mitzureden hat. Auch da 12 Gegentore nach 13 Spielen, das ist schon, spricht auch wieder für eine kompakte Truppe. Das ist vor allen Dingen das, wo ich mal so ein bisschen drauf achte, wie viele Gegentore kriegst du, weil ein Tor Verhältnis kannst du dir auch schnell mal mit einem 8-0 oder so ein bisschen aufhübschen, ne, nach vorne, aber wenn du ein Gegentor kriegst, das kriegst du nicht mehr abgezogen, das kriegst du nur korrigiert, indem du wirklich dann auch mehrfach zu Null spielst, um eine gute Statistik gegen den Ball zu haben.
Ja.
Und da sage ich, wenn du in 13 Spielen 12 Gegentore nur kriegst, dann machst du vieles richtig und dann ist das, glaube ich, eine Mannschaft, die jeden Gegner schlagen kann, wo es immer eklig ist. Und ja, kann man, glaube ich, gespannt sein. Sind jetzt auf 1. Das sind 9 Punkte. Mit einer kleinen Serie kommt man auch vielleicht da mal ran. Also zumindest sind sie in einer Spitzengruppe und von allem, was ich so von euch gehört habe in den letzten Wochen und wie sie mir beschrieben wurden, oder wie ihr sie beschrieben habt, denke ich auch, dass dort Nessa Teuchern vorne mit dabei sein wird.
Ja, eure Dritte hat 1-0 gegen Langendorf verloren. Auch ziemlich knapp, auch wenn die Langendorf mir beschrieben haben, dass es wohl hätte etwas deutlicher ausgehen können. Langendorf gewinnt auch das Spiel gegen Naumburg 2 in doppelter Unterzahl sogar haben wir am gestrigen Sonntag. Also wieder 6 Punkte für Langendorf. Absolutes Phänomen. Ihr Anführer Max Schnürer, schwer verletzt, erstmal raus. Das muss man als Truppe ja auch erstmal verkraften, wenn der Kapitän dann erstmal eine ganze Weile ausfällt. Haben sie auch hingekriegt, sind jetzt mit 17 Punkten 8er sogar. Eure Dritte mit 9 Punkten 12er. Ja, zu beiden Teams vielleicht. Erstmal zu eurer Dritten. Generell, natürlich hast du da auch den Blick sicherlich drauf, aufs große Ganze. Wenn vielleicht auch nicht so detailliert wie zur Zweiten, aber ist schon wichtig, dass die Mannschaft Kreisoberliga spielt, ist ja das Maximum, was geht. Das muss man immer mal betonen, ja.
Ja, also ich glaube, eine dritte Mannschaft in der Kreisoberliga zu haben, ist ein Privileg. Das ist echt richtig, richtig gut. Gerade für die Jungs, die von unten hochkommen, aus dem Nachwuchs. Dass man halt sagt, okay, es reicht für die erste oder zweite vielleicht noch nicht, die natürlich dann auch dementsprechend in Ligen vielleicht spielen, aber in der dritten habe ich die Chance, mich zu entwickeln und auf super Niveau in der Kreisoberliga dort, ja, die nächsten Schritte zu gehen, vor allen Dingen die ersten Schritte im Männerfußball. Das ist ja auch immer so ein Thema, manche Spieler 2-3 Jahre brauchen, um sich an den Herrenfußball ein Stück weit zu gewöhnen. Ja, von daher ist das eine super Sache. Ich habe sie gegen Groß Grimma in der Vorbereitung gesehen. Da habe ich sie echt gut gesehen. Da hatte ich auch mit ein paar mehr Punkten tatsächlich gerechnet. Aber am Ende ist es halt, kennst du es ja selber in den Ligen, ne? Wenn natürlich dort immer unterschiedliche Besetzungen sind, dort ein paar wichtige Spieler fehlen, holst du die Punkte nicht. Und ich denke, 9 Punkte aus 12 Spielen, das ist keine super Ausbeute. Aber es ist eine Ausbeute, wo man sagt, man geht mit guten Chancen in die Rückrunde die Klasse zu halten. Und das ist das absolute Ziel als Aufsteiger dort in der Liga. Und wenn sie das schaffen, wäre das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ja, in Langendorf, die natürlich jetzt aktuell richtig oben auf sind. Wie guckst du dahin?
Hatten auch unsere Zweite im Pokal.
Genau.
Haben denen auch sehr lange Paroli geboten dort. Mir wurde gesagt, dass dort auch die Siemer-Kette wieder salonfähig gemacht wurde, aber völlig legitim im Endeffekt. Alles, was hilft, gerade im Pokal, völlig egal. Ja, höre immer mal ein paar Storys, dadurch, dass natürlich Kai Löser dort auch herkommt, der bei uns ja spielt.
Ja.
Aber ja, also am Ende habt ihr ja auch schon viel über Langendorf geredet jetzt. Für mich ist so ein bisschen der Nimbus der 1-0-Siege hängen geblieben.
Ja.
Mit jeder mal 1-0 verliert. Jetzt Naumburg hat es mal mit 2-0 erwischt. Und da muss ich aber sagen, ich habe jetzt noch mal geguckt, wann die roten Karten kamen. Ne? 47. und 79. Wenn du dort 11 Minuten plus Nachspielzeit zu 9 kein Gegentor bekommst.
Und noch eins schießt.
Im Gegenteil, machst in der 90. sogar noch eins. Dann ist das schon richtig, richtig stark. Ja. Respekt schaffen nicht viele. Ich glaube, die einzigen, die mir gerade einfallen, sind Paris gegen Bayern bei der Club-WM, die zu 9 das 2-0 gelassen haben. Also von daher, Langendorf ein bisschen auf Pariser Spuren hier. Ja, aber ich glaube auch dort eine eingeschworene Truppe, die sich reinhauen. Und das merkt man eben genau an solchen Spielen, wenn du dort zu 9 erstmal kein Gegentor mehr bekommst und dann sogar noch einen schießt. Da will ich nicht wissen, was auf dem Sportplatz abgegangen ist. Das war sicherlich auch ein langer Sonntag für alle Beteiligten danach. Aber auch völlig zu Recht.
Definitiv. Und der Lieblingsspieler von deinem Trainerkollegen, der ist ein Nebra zu Hause, nämlich Lukas Purveleit.
Ich würde davon, ja.
Ja, genau. Die sind jetzt aktuell Sechster. Die haben ihr Spiel, nämlich ihr letztes Spiel, mit 1-0 gewonnen. Gegen Zeitz zweite Mannschaft, also ein absolutes Spitzenspiel. Haben da auf der Nebrauer Scheibe, sagt man hier, also auf Asche, das Ding gezogen. Ja, Lukas Purveleit, ich denke mal, der Martin schon viel erzählt haben über ihn, oder?
Ja, definitiv, dass es dort ein großgewachsener, guter Stürmer ist, Bälle fest, macht immer Torgefahr, ausstrahlt. Hat er mir erzählt, war ja auch in den letzten Folgen auch immer wieder von zu hören. Und das ist ja dann auch nicht von ungefähr. Macht dort seine Tore. Jetzt keins gegen Zeit 2 gemacht, aber trotzdem, glaube ich, ein wichtiger Sieg. Und ob das dann auf Asche ist oder nicht, ist völlig egal. Also es gibt Ascheplätze, die sind mir, da kannst du besseren Fußball spielen, auch auf manchen Rasenplätzen. Von daher, wenn das eine gute Asche ist, der gut gepflegt ist, warum dann nicht auch mal auf Asche? Ich tippe mal immer besser als der Platz in Bonn auf Asche, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, am Ende, wie gesagt, glaube ich, Nebra spielt eine ordentliche Runde, eine grundsolide Runde dort, wenn ich mir das angucke. Denke ich, nach unten passiert gar nichts, nach oben können sie vielleicht noch ein, zwei Plätze gut machen. Aber ich denke, die sind jetzt mit dem Saisonverlauf nicht zwingend unzufrieden.
Ja, genau. Ja, gucken wir mal ein bisschen oberflächlich in die beiden Kreisliga-Staffeln, in die Kreisliga-Staffel 1 zum Beispiel. Dort gab es an der Spitze, ja, schon einen herben Rückschlag für die SG Realzwerg Markwerben, die ja bis dato das Team der Stunde waren, haben jetzt zwei Niederlagen kassiert gegen Großgorbeta 2 und gegen Kloster Hessler zweite Mannschaft. Dadurch hat jetzt Mertendorf 7 Punkte Vorsprung und bei Bipra Sauber hat sich auch wieder ein bisschen gemausert nach dem Abstieg aus der Kreisoberliga, sind jetzt Vierter mit 20 Punkten, sieht also auch wieder recht ordentlich aus. Am Tabellenende die VSG Löbitz und der FC ZWK Nebra, die jetzt auch in den letzten Wochen ein paar Punkte eintüten können. Hast du ein paar Geschichten zu irgendeinem Team aus der Kreisliga 1?
Na gut, Reichertswerben, Markwerben habe ich mir immer angeguckt, wie die da spielen, weil die im Pokal in Bonn jetzt 4-1 rausgeflogen sind.
Ja.
Das ist dann auch mal so ein kleines Indiz, da sieht man auch, was die Mannschaft in Bonn jetzt eigentlich kann.
Vor allem, wenn da so ein Spieler mit der Nummer 5 aufläuft, ne?
Ja, da habe ich noch nicht mitgespielt. Ne? Da,
ach so, okay.
Da muss ich, da kann ich die Lorbeeren, dafür kann ich nicht einheimsen. Ich habe dieses Jahr nur zwei Spiele gemacht. Ja, ansonsten, klar, ich guck ich immer mal mit rein. Denke mir, Mertendorf, die haben jetzt 7 Punkte Vorsprung, haben insgesamt nur 5 Punkte abgegeben in der ganzen Saison. Also da gehe ich schon von aus, dass die jetzt da das Ding am Ende auch ziehen werden.
Die haben aber zum Beispiel das Direktduell gegen Reiter Mark, wir haben 7-0 verloren. Das ist schon ungewöhnlich, oder?
Ja, aber am Ende, ich habe es ja selber auch schon miterlebt, in den Ligen, wenn du dort in dem Spiel die falschen 3-4 Spieler vielleicht fehlen, dann ist das halt, kann auch so ein Ergebnis mal zustande kommen. Das ist
ja, das
dann einfach so. Auf der anderen Seite haben sie jetzt gegen Kloster Hessler, glaube ich, 4-1 geführt und noch 5-4 verloren. Na, das ist dann halt auch so Sachen, wo ich sage, wenn du die Spiele natürlich so abgibst, dann wird es mit dem Aufstieg auf Dauer schwierig.
Ja, in der Kreisliga Staffel 2, ja, da hast du natürlich ein paar Erfahrungen mitgebracht, denke ich. Da führt aktuell Großkrämer 2 mit 30 Punkten, sind stabil geblieben jetzt bis zur Winterpause. Sehr, sehr überraschend für mich. Vor Dreusig und Motor Zeitz. Ja, hinten stehen dann die SG Lützenmeuchen, Osterfeld und Groß-Görschen 2. Bornitz ist dagegen 9 mit 11 Punkten. Ich glaube, damit kann man vielleicht sogar gar nicht so schlecht leben, wenn man noch sieht, dass dann nächste Woche das Spiel gegen Profen noch ansteht. Wo du dabei bist?
Nee, ich kann leider nicht.
Ach.
Ich hatte es mir eigentlich vorgenommen, aber ich bin leider nicht in der Region an dem Wochenende, deswegen kann ich leider nicht mitspielen. Hat es mir eigentlich vorgenommen, weil gegen Profen habe ich gefühlt immer mitgespielt. Sei es Profen 2 oder Profen 1 im Pokal in den letzten anderthalb Jahren. Ja, also Großkrämer 2 wundert mich an Hessen, dass die, glaube ich, gegen Bonnitz 2-0 gewonnen haben. Da war Bonnitz zu 10 von Anfang an. Mit zwei oder drei Spielern, die seit 4 Jahren nicht mehr spielen. Die sich einfach mal auf den Platz gestellt haben. Also da haben extrem viele gefehlt. Ich sehe da tatsächlich auch Dreusig und Motor Zeitz eher ein Stück weit in der Favoritenrolle.
Ja, ich auch. Ja.
Profen könnte sich da noch ranrobben. Ja, fand ich die anderen beiden Mannschaften aber tatsächlich ein Stück weit besser. Und ich glaube, in Bonnitz kann man hochzufrieden sein mit dem Saisonverlauf, wenn man sieht, wie viele Spiele Toni Kronawitt ausgefallen ist. Der natürlich schon ein Unterschiedsspieler ist, aber ist eine eingespielte Truppe. Die Jungs hauen sich immer voll rein. Ich durfte 2 Spiele dieses Jahr mitspielen, habe 4 Punkte geholt. Von daher, ja, mir macht es auch mal wieder Spaß, da auf dem Platz zu stehen. Und ich denke, mit dem Abstieg wird man nichts zu tun haben. Hat noch Profen und Deuben, glaube ich, jetzt in der Hinrunde. Dann ist man durch. Und ja, wenn man da nochmal punktet, dann hat man sich von unten ja auch wirklich schon ein gutes Stück abgesetzt.
Ja, jetzt wollen wir natürlich wissen, wie deine Verbindung nach Bonnitz kommt. Ruhig Toni Kronawitt?
Ja, also wir kennen uns seit etwa 6 oder 7 Jahre alt, sind immer zusammengespielt. Oder lange bis zur U19 zusammengespielt. Immer in Kontakt. Hat mal ein halbes Jahr bei mir und meinen Eltern gewohnt, als der Internatsplatz noch nicht fertig oder frei war. Haben dort eine super Verbindung. Und ich war schon früher immer mal mit in Bonnitz, hab dort mit übernachtet und kenne dort eigentlich auch alle, seit ich 13, 14 bin. Und von daher macht mir das dort einen Riesenspaß mitzuspielen. Ist ursprünglich mal durch die A-Lizenz entstanden, weil mir einfach Punkte fehlen, weil ich im Herrenbereich nur bis 22 gespielt habe.
Ach so.
Letztlich dort mich in dem Bewerbungsverfahren geht ja viel um Punkte und da fehlen mir halt ein paar und dass ich gesagt habe, okay, dann stelle ich mich halt in der Liga auf den Platz, wo ich es aber einschätzen kann, das Verletzungsrisiko, wo ich sage, okay, da ist es auch nicht schlimm, wenn man mal zurückzieht oder wenn man das Spieltempo ist es auch nicht so hoch, dass man sagt, da kann mal eine ruckartige Bewegung irgendwas Spektakuläres passieren mit meinen Knien. Deswegen, ja, hatte ich einfach Bock, mit Krone wieder auf dem Platz zu stehen, auch mit den anderen und es macht mir jedes Mal Spaß und du hattest ja schon mal angedeutet, dass die Feiern dort legendär sind. Das ist wirklich so.
Ja.
Das ist sensationell, was da abgeht. Also ich kann nur jedem empfehlen, der Bock auf Fußball hat und gerne Partys macht und weiß nicht, wo er spielen soll, spielen möchte in der kommenden Saison oder im Winter. Schreibt da mal in Bonnitz an, das lohnt sich definitiv. Das ist eine Wahnsinnstruppe, das macht richtig Spaß dort. Ich glaube, 6 oder 7 Dartscheiben, die da hängen beleuchtet, Leinwand, alles da. Der Weg zum Sportplatz ist ein bisschen weit, aber das ist nicht schlimm.
Ja.
Das kriege ich auch hin ohne Krämpfe, von daher ist das jeden machbar.
Nein, ja, macht super, mega Spaß,
muss ich ehrlich sagen.
Ja. Aber es ist schön, es ist ein schöner Kontrast, glaube ich, für dich auch, zu dem Bandsliga-Alltag, dann ab und zu mal so abzuschalten und sagen, okay, ich stelle mich jetzt mal wirklich hier auf den Platz, bewege mich noch ein bisschen im Rahmen und ja, ich denke mal, da kann man nur menschlich von profitieren.
Ja, definitiv. Und es ist, sag mal, der Fußball in seiner ehrlichsten Form. Und
genau,
wenn du mit 22 aufhören musst zu spielen, dann ist es manchmal auch wieder schön, auf dem Platz zu stehen, das Gefühl zu haben, in der Kabine zu sitzen, die Schuhe zu schnüren und dort einfach um Punkte gegen den Ball zu treten. Das macht dann schon Spaß und das ist dann auch nicht so, dass ich einfach ein bisschen laissez-faire hinkomme, sondern ich beschäftige mich dann schon damit, gehe Krone vorher mal ein bisschen auf den Sack, wie die Mannschaften so sind und welche Position ich da begleiten darf, weil ich da schon Bock habe, mich auch drauf einzustellen. Ja, ist ein schöner Kontrast, macht Spaß und immer wenn es passt, bin ich da auch immer wieder gerne mit dabei.
So Max, jetzt haben wir das Thema Burgenlandkreis abgeschlossen und jetzt geht es natürlich mal noch ein bisschen um dich, weil deine Vita wirklich sehr, sehr interessant ist und ich freue mich heute, dass du dass du dabei bist. Ja, wenn man natürlich jetzt erstmal so grob dein FUPA-Profil aufmacht, was für die meisten so ein bisschen Referenz ist, da fallen natürlich so ein paar Dinge auf. Aber erzähl einfach mal, wie du so wirklich zum Fußball gekommen bist, und ja, erzähl mal uns von deiner Jugend so ein bisschen.
Ja, also ich habe damals einen kleinen Verein bei der SG Lausen angefangen. Die war direkt neben meiner Grundschule und neben meinem Kindergarten. Hab dann, ja, weil es keine F, also ich wäre noch G-Jugend gewesen, es gab aber keine G-Jugend, keine F-Jugend, deswegen habe ich damals E-Jugend mitgespielt. Hab mein erstes Spiel bei minus 1 Grad, glaube ich, 23-0 verloren. Hatte dann
Nur
trotzdem noch
Einstand.
Bock weiterzumachen und ich glaube, da haben meine Eltern auch gesehen, okay, das scheint dem wirklich Spaß zu machen, weil wenn dem das Spaß macht, was ist denn, wenn jemand ein Spiel gewinnt? Was passiert da überhaupt erstmal? Ja, dann relativ schnell vom FC Sachsen gescoutet wurden, damals noch FC Sachsen. Ja, dort bis zur C-Jugend sehr erfolgreich gespielt, wurden dann aufgekauft von RB. Ja, und dann ging es bis zur U19 dort weiter bei RB. Habe dort ja, Bundesliga-Aufstieg geschafft. Habe ich in jedem Jahr auch einen Landespokal geholt. Also von daher auch da sehr erfolgreich und habe dann in meinem letzten A-Jugendjahr aber gesagt, da hatte ich dann schon die erste schwere Knie-OP gehabt, die auch ein bisschen Beeinträchtigung hatte, wo ich schon einen größeren Knorpelschaden noch hatte. Und habe dann gesagt, okay, ich gehe einfach einen Schritt zurück, ich fahre ein bisschen runter, bin dann nach Markranstädt gewechselt, habe dort mein letztes A-Jugendjahr noch mit ein paar Kumpels zusammengespielt, die auch von RB oder von Dynamo Dresden kamen. Habe auch in teilweise Oberliga mitgespielt unter Heiko Weber damals noch. Auch eine Wahnsinnsmannschaft, waren ja gefühlt alles für Profis noch in Markranstädt. Dort Lerch aus der zweiten Bundesliga geholt, Pierre Lebeau aus der zweiten Bundesliga geholt. Robert Zickert kennt man, glaube ich, noch als Kapitän von Lok und vom CFC, der damals mitgespielt hat. David Krieger dann lange in Meuselwitz auch war. Also wir hatten da schon eine richtig, richtig gute Mannschaft, eine coole Mannschaft. Da konnte ich mir auch noch mal richtig viel mitnehmen. So, wenn ich bei denen mitgespielt habe, haben sie auch mal gewonnen. Also Heiko Weber hat mich gerne eingeladen. Ja, und dann war für mich aber klar, Ausbildung, duales Studium steht im Vordergrund. Und da das dann eine Pendelei aus Mannheim und Leipzig bestand, habe ich dann gesagt, ich gehe erst in die zweite, dann später dazu Delitzsch, um dort ohne Training quasi spielen zu können in der Landesklasse. Und ja, dann hat mich Krone nochmal überzeugt, nochmal in Weißenfels anzugreifen nach meinem dualen Studium. Bin da voller Euphorie hin, hat mich dort auch 2 Monate wieder rangearbeitet, war gerade so weit, dass ich wieder spielen würde und hat mich im Abschlusstraining dann nochmal komplett verletzt. Mit Kniescheibe raus und alle Bänder, die es so gibt.
Ach, du liebst
Außer das Kreuzband. Also, wenn einer ein gutes Kreuzband braucht, ich kann eins spenden, ich brauche es nicht mehr. Hält aber alles. Also, das Einzige, was bei mir noch nie gerissen war, war das Kreuzband. Verrückt. Ich weiß, sagen wir mal, alle als Erste, war es das Kreuzband? Nee, das ist das Einzige, was noch ganz ist.
Wahnsinn.
Ja, und dann aufgehört und dann als Trainer eben angefangen. Ja. Wollte
Ja,
dort
wollen
auch
wir noch
nicht
kurz mal ein
mehr.
bisschen auf die Schülerzeit
Ja,
eingehen?
gerne.
Weil wenn man da mal so durchschaut, du hast natürlich auch mit wirklichen Größen auch zusammengespielt. Ne? Wenn man so im ostdeutschen Fußball schaut, Yannick Meter fällt da auf. Klar, es fällt natürlich auch ein Carlo Brugger auf und ein Toni Kronawitt, ohne Frage. Was war so der beste Spieler, wo du sagst, okay, so deiner Jugendzeit, auch vielleicht so Richtung Anfang Männer, wer war so der Allerbeste?
Ja, als Besten muss ich eigentlich immer Marcel Hilsner nennen, der aus meiner Sicht, dass der kein Nationalspieler ist, das ist ein absolutes Verbrechen am Fußball eigentlich, aber das hat er sich irgendwo auch selber zuzuschreiben. Der hat als C2-Spieler, also als U14-Spieler, war der Stammspieler in der Bundesliga in der U17
Wahnsinn.
mit einer C-Jugend schon von Aston Villa Angebote gehabt, war dann bei Werder Bremen, hat dann ein Bundesligaspiel für Bremen gemacht. Konnte sich leider nie durchsetzen. Und bei Dynamo Rostock hat er eine Riesensaison gespielt, die dritte Liga kaputt geschossen. Ja, und dann leider auch immer wieder mit Verletzungen zu tun gehabt. Aber ja, das war so der Beste, waren aber viele gute. Ne? Auch Tim Bunge, der jetzt bei Chemie spielt. Fabi Bredlow, der zweite Torhüter ist beim VfB Stuttgart. Auch ein super, super Typ, super Torhüter. Bobby
Gibt es da noch
Kleine, den
Verbindungen
noch.
hin? Hast du noch Verbindungen zu Ex-Spielern, so ein bisschen?
Ja, schon noch zu einigen. Ich versuche da schon immer den Kontakt ein Stück weit zu halten. Immer mal im Austausch zu kommen. Aber mir ist halt auch wichtig, dass ich jetzt nicht nur sage, ich halte Kontakt, weil ich irgendwann mal Karten haben will oder ein unterschriebenes Trikot haben will, sondern wirklich, weil man sich halt auch für die Person interessiert. Und Da ist mir das eigentlich relativ egal, ob ich dann mal irgendwas bekomme. Habe mich trotzdem sehr über das Tom Kraus-Trikot zu meinem 30. Geburtstag gefreut. Sein Vater war ja auch mal mein Trainer.
Ja.
Von daher, ja, freut man sich natürlich über solche Sachen immer. Ist immer noch irgendwo im regen Austausch. Hängt aber auch natürlich damit zusammen, wo man gerade unterwegs ist und Zeit hat. Das muss man ja ganz klar und ehrlich sagen.
Ja, auch in der U17 Bundesliga war auch Olaf Holleczek dein Trainer, ja, und Sören Osterland auch als Co-Trainer, der ja auch bekannt ist im Sachsen-Anhalt. Da nimmt man, glaube ich, auch als jetziger Trainer einiges mit, oder?
Ja, definitiv. Also gerade Hotsch hat ja auch öfter mal von älteren Sachen erzählt, auch aus seiner Bundesliga-Erfahrung. Ist ja auch in Osterland auch super menschlich, den konnten wir leider nur ein halbes Jahr als Co-Trainer haben. Das war auch noch das halbe Jahr, wo ich überwiegend verletzt war. Das war ein bisschen schade. Ich kann mich aber noch erinnern, wir immer die Hausaufgaben für andere renommierte Trainer, die auch den Fußball ja gerade gemacht haben, bei unseren Auswärtsspielen gemacht hat.
Ja.
Wenn man dann bei welchen ehemaligen Profis er Trainer oder Co-Trainer war, dann weiß man vielleicht, um wen es sich da gehandelt hat. Für die hat er immer, nämlich immer die Hausaufgaben gemacht auf unseren Auswärtsfahrten. Das war immer ganz lustig. Sören, super Typ. Ja, dann auch in Haldensleben dort nochmal was aufgebaut, wo meine Familie ja ursprünglich herkommt aus der Gegend.
Achso, okay.
Auch immer noch ein Stück weit mit verfolgt. War durch die Trainer, na klar, super Sachen, die man sich mitnehmen konnte. Aber auch, wie ich vielleicht anders machen würde.
Ja.
Ich glaube, wenn man aber auf Trainer auf dem Niveau immer mal wieder sieht, auch wie einfach sie es manchmal trotzdem halten. Ja, auch das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Man denkt immer so Bundesliga und das ist immer alles mega kompliziert. Nee, auch da geht es manchmal um einfache Sachen. Und darum, das einfach gut zu machen. Wir hatten mal Ricardo Muniz im Einzeltraining. Völlig positiv bekloppt. Und dann auch mal ein HV trainiert dann.
Ja.
Fand ich Weltklasse. Was der für eine Ausstrahlung hatte. Was der für der, du hast einfach gemerkt, der liebt Fußball. Und die Hinweise, die der gegeben hat, waren nicht anders als die meine Trainer mir gegeben haben. Aber der hat sie auf eine Art und Weise rübergebracht, dass du einfach sofort Bock hattest, es umzusetzen.
Ja.
Und das war wirklich Wahnsinn. Dort ansonsten, ja, bin ich immer mal mit dem Stefan Schmidt, der jetzt das Nachwuchsleistungszentrum von Hertha betreut, im Austausch. Der hat auch eine ganz coole YouTube-Folge gerade über den Weg zum Profi. War U19-Trainer bei Hannover 96, hat Cottbus und Paderborn in der zweiten Liga trainiert, mit Wolfsburg A-Jugendmeister geworden als Nachwuchstrainer, da durfte ich auch schon mal hospitieren bei ihm. Auch sowas bringt natürlich cool, unheimlich viel, ne, wenn du dort mit solchen Leuten reden kannst. Auch da wieder siehst, es sind wirklich jetzt, es wird das Rad nicht zwingend immer neu erfunden und es ist nicht immer der diametral abkippende Sechser. Robert Klaus wird es mir verzeihen, ich habe mit Icke auch mal zusammen gespielt. Dass ich jetzt gerade das Beispiel bringe.
Ja.
Aber wir kennen uns auch aus Markranstädt und natürlich von RB. Sind manchmal wirklich die Kleinigkeiten und das Einfache gut zu machen und einfach einen gewissen Fokus einfach für die Situation zu bekommen. Und das hilft ungemein, das jetzt natürlich auch so zu übernehmen.
Ja, dann ging es als Trainer los. Du hast es vorhin schon gesagt. Wenn man da mal so schaut, halt mich mal auf dem Laufenden, ob das so stimmt. Du warst im Nachwuchsbereich erst in Markranstädt so ein bisschen, dann bei der SG LVB eher als Co-Trainer eingesetzt. Dann wieder in Neuseeland als Nachwuchstrainer dann in der B-Jugend. Ist das richtig so, dass du erstmal im Nachwuchs angefangen hast und dann
im unteren beim Leipziger SC angefangen im Nachwuchs?
Ach, beim Leipziger SC, okay. Mhm.
Genau, also ich wollte auch was machen zu einem Verein, wo ich noch gar keinen Kontakt hatte.
Okay.
Mhm. Weil ich mir was aufbauen wollte und jetzt nicht sagen, okay, du kriegst jetzt vielleicht ein, zwei Sachen aufgrund dessen, dass du die Leute dort erstmal kennst, sondern ich wollte schon gucken, okay, dort, wo mich auch keiner kennt, kann ich dort was aufbauen, weil du weißt ja, du kannst ein guter Spieler gewesen sein, das heißt ja aber nicht, dass du ein guter Trainer bist und die Sachen ordentlich rüberbringen kannst und eine Mannschaft führen kannst. Und das wollte ich mir angucken mit einem Kumpel, der auch aufgehört hat, weil er verletzt war und haben dort 3 Jahre beim Leipziger SC einen Jahrgang von der D1 bis zur C1 betreut. Mein Kumpel dann noch ein bisschen länger, da sind auch einige dann in der A-Jugend Sachsenliga gelandet, das hat uns natürlich auch stolz gemacht.
Ja.
Ne, das sieht sich dann von der Kreisoberliga zu gestandenen Sachsenliga-Spielern im Nachwuchs entwickelt haben und jetzt teilweise auch Sachsenliga im Handbereich spielen. Und dann ging es nach Markranstädt, dort habe ich die U19 übernommen. Die durfte ich leider nur ein Jahr betreuen. Es ging jetzt, ich will nicht sagen, unschön auseinander, weil ich dort immer noch einen guten Draht nach Markranstädt habe, aber aus einer Sicht gerade dort in der Führung, dort die auf die falschen Leute gehört wird und dort einiges eingebrochen ist in Markranstädt und leider ja, fiel ich dem auch zum Opfer, beziehungsweise habe ich vielleicht nicht das gebracht, was dort vom Verein gewünscht war. Das kann ich ja auch immer so nicht genau sehen. Ich finde schade, was in Markranstädt passiert, wenn ich sehe, da ist jetzt keine Mannschaft mehr in der Sachsenliga. Das ist unfassbar im Nachwuchs.
Ja.
Das ist eine Katastrophe, teilweise nur Kreisoberliga im Nachwuchs. In Markranstädt, was meine Institution auch im Nachwuchs war, eigentlich.
Ja.
Ja, sehr schade, muss man ehrlich sagen. Und dort wurde mir mitgeteilt nach einem Jahr, dass es für mich in der U19 nicht mehr weitergeht, weil das der sportliche Leiter, der Nachwuchskoordinator selber machen wollte. Hab drei Angebote bekommen, drei Angebote, wo man eigentlich wusste, dass ich die zeitlich gar nicht hinbekomme, weil Training 17 Uhr war.
Ja.
Und Antwort, dass ich das nicht schaffe. Ja, und dann hatte ich aber auch Lust, mich am Männerfußball auszuprobieren und hab dann Co-Trainer bei LVB gemacht.
Ja.
Auch sehr spannend. Mit einem Mexikaner, der dort einen Freisitz hat auf dem Gelände. Ja, wo dann auch mal irgendwelche Latino-Partys sind während des Spiels. Da ist auch mal einfach mal einer nackt aufs Feld geflitzt. Auch das gab's dort. Sehr, sehr interessante Sachen, die da vorgefallen sind.
Ja, aber
ein 40-Mann-Kader, von dem du immer 15 andere Spieler gesehen hast, jede Woche gefühlt. Also war interessant, aber hat mich menschlich vor allem im Umgang mit Männermannschaften extrem geprägt, weil ich da am Anfang gemerkt habe, ich muss ja nicht versuchen, überautoritär rüberzukommen.
Ja.
Normale, saubere, authentische Ansprache reicht völlig aus.
Ja, ja.
Da hatte ich erst noch ein bisschen Probleme mit. Da war ich damals 26, glaube ich. Wurde mir dann aber klar gespiegelt und das hat natürlich extrem geholfen in der Persönlichkeitsentwicklung. Und trotzdem war es dann so, als das Angebot von Neuseeland kam, wusste ich, ich möchte lieber dort was Strukturierteres machen.
Ja.
Unter nochmal ein bisschen besseren Bedingungen, ein bisschen ambitionierter und bin deswegen dann zum JTV Neuseeland gegangen.
Genau, und dann von dort aus ging es direkt in den Herrenbereich und direkt in die Sachsenliga. Also natürlich ein absolutes Brett gleich. Ich meine, wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
28.
28, ich stelle mir das immer mal selber für mich vor. Ich meine, ich habe auch schon viel gesehen im Fußball, aber sich mit 28 Jahren vor so eine gestandene Sachsenliga-Mannschaft hinzustellen, wo ja auch durchaus Charaktere drin waren. Also wenn man mal sieht, Dominik Heine, wenn man es mal sieht, ja, war da dabei. Es war, glaube ich, noch ein prägnanter Spieler. Moment, ich muss mal durchgucken. Das ist wirklich eine Hausnummer. Wie hast du das? Gerade wenn du sagst, auch dass am Anfang auch diese Probleme, die jeder Trainer hat, wie viel Autorität ist richtig, wie viel gebe ich her, wie viel nehme ich mir, ja, ist schon ein krasser Schritt.
Ja, also ich sag mal, das Gute war, dass ich bei LVB dort ein Stück weit meine Erfahrung gemacht hatte. Hab dann versucht, in Mark Kleeberg einfach authentisch zu sein. Das hat mit Tobias Martin gemacht, der die Mannschaft schon kannte. Das auf Augenhöhe gemacht. Quasi als Doppelspitze. Ja. Und das lief dann auch einfach gut. Ich sag mal, mit Heini jetzt selber, dort gab es, glaube ich, das Problem, weil wir haben auch schon mit 7 Jahren das erste Mal zusammengespielt, kennen uns schon ewig. Also, dass dort Problem gibt, also, dass es dort kein Problem gibt, sag mal so rum, das war mir fast klar. Und ja, klar waren es auch ein paar gestandene Spieler. Es war eher ein Husarenritt, weil wir, glaube ich, 2,5 Wochen vor Vorbereitungsstart noch 13 oder 14 Mann im Kader hatten.
Oha.
Weil ja die viele Ältere auch aufgehört haben, gesagt, nee, Sachsenliga mache ich jetzt nicht nochmal mit, ist mir zu großer Aufwand. Wir uns dort mit einer blutjungen Truppe angefangen haben, spielen eine super Hinrunde, wirklich mit 18 Punkten, richtig, richtig gut. Und haben dann ein sensationelles Trainingslager in Bautzen. Wirklich eines der besten, geilsten Trainingslager, die ich hier hatte. Immer wie die Jungs mitgezogen haben, aber auch das Ganze ringsrum, so ist dieses, nennen wir es Teambuilding.
Ja.
Ist wirklich sensationell. Und dann sind erstmal 7 Spieler 3 Wochen krank ausgefallen.
Nein.
Ja. Und das hat uns wirklich, also es war so weit, dass wir in Neugersdorf überlegt haben, ob wir uns als Trainer, die beide eigentlich verletzungsbedingt aufgehört haben, ob wir uns als Trainer mit auf die Bank setzen, damit wir wenigstens 14 Leute sind.
Eieiei. Was so, hat die für Krankheit? Haben die alle machen Darmverstimmung oder was hatten die?
Nee, irgendein Infekt. Ne, ich sag mal, wahrscheinlich ähnlich in der Verbreitung, keine Ahnung, wie es damals bei Corona war, wo auf einmal der Corona-Test positiv war. Ich weiß nicht, irgendein Infekt gab es dort und der hat dort wirklich die halbe Mannschaft flachgelegt, wichtige Spieler teilweise mit Verdacht auf Herzmuskelentzündung, wo du ja auch mal 5-6 Wochen raus bist. Ja, und dann sind wir katastrophal gestartet und kamen da unten noch nicht mal wieder raus. Und ja, haben am Ende trotzdem 30 Punkte geholt. In den letzten 6 Jahren hätten 30 Punkte immer zum Klassenerhalt gereicht, außer in einem Jahr. Das haben wir erwischt.
Ja, auch. Ist ja mit 5 Absteigern, ne? Also das ist auch krass.
Mit fünf Absteigern. Ich glaube, das Jahr danach gab es einen.
Wahnsinn.
Aber auch das ist halt so. Letztes Jahr haben wir das Potenzial leider bei Kickers nicht ausgenutzt. Sind dann am Ende ja, Fünfter geworden. Ordentliche Saison hinten raus. Mit der Mannschaft wäre aber deutlich mehr drin gewesen. Umso mehr freut es mich, dass Kickers Markkleeberg dies Jahr jetzt mit 7 Punkten Vorsprung auf Platz 1 steht. Und ich bin auch guter Dinge, dass die Jungs hochgehen dieses Jahr. Wir sehen uns auch im Winter im Testspiel. Und ja, deswegen freut es mich sehr, dass es bei denen auch so gut funktioniert.
Die Trennung war dann sozusagen einvernehmlich? Oder wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, okay, gut, jetzt...
Auf mein Geheiß hin, so ein Stück weit. Also ich habe gesagt, ich brauche eigentlich eine Pause. Ich möchte da jetzt in Markkleeberg nicht mehr weitermachen. Habe so ein bisschen die Energie verloren gehabt, habe gemerkt, dass ich mich immer mal hingeschleppt habe, auch zum Training, was ja schon immer kein gutes Zeichen ist als Trainer.
Ja, ja.
Und ja, waren einfach ringsrum mit der Vereinsarbeit ein paar Sachen, die mir nicht so gefallen haben, wo ich gesagt habe, da habe ich einen riesen Aufwand mit, obwohl es eigentlich nicht meine Aufgabe ist.
Ja.
Und war mir nicht sicher, ob die Sachen so schnell gelöst werden können. Und deswegen habe ich gesagt, ich gehe. Und nachdem ich es der Mannschaft gesagt habe, eine Woche später hat dann Mike angerufen, hat gesagt, Mensch, wollten noch mal über Fußball reden, wann hast du Zeit? Und ja, dann
habe ich gesagt, Mike bald wieder, sein.
Da habe ich gesagt, bald wieder ein bisschen mehr, weil ich werde bei Kickers Markkleeberg aufhören. Und dann hat er gesagt, das trifft sich gar nicht so schlecht. Und dann kamen wir relativ schnell und gut zusammen und ich war in Weißenfels nach meiner Verletzung noch nicht fertig und habe auch den Schritt jetzt nicht bereut, hab Bock. Mannschaft macht Spaß, das ganze Umfeld ist ja brutal in Weißenfels, was dort alles für eine Zugkraft eigentlich dahinter steckt. Ja. Von daher habe ich das dann auch nicht bereut, aber ist natürlich eine interessante Konstellation, wenn du zwei Trainer hast, die beide eigentlich gesagt haben, wir machen eine Pause.
Ja, genau. SSC Weißenfels, jetzt die aktuelle Aufgabe. Ihr seid Herbstmeister geworden, habt jetzt mittlerweile 4 Punkte Vorsprung vor Fortuna Magdeburg, 4 Punkte vor Bitterfeld, die ja als absoluter Favorit in die Saison gegangen sind mit den ganzen Neuzugängen und schon Bestandsspielern. Ihr habt trotzdem am Kader auch ein bisschen was verändert, habt weiter auch, darf ich schon sagen, ein Stück weit verjüngt. Ich denke, du kannst mehr als zufrieden sein und trotzdem hattest du vor ein paar Wochen in deiner PK ein paar mahnende Worte für das Weißenfelser Umfeld, so habe ich es zumindest verstanden, übrig. Ich selber als Spieler, damals noch von Erstnetz Weißenfels, kenne das natürlich nur zu gut. Auch damals, als ich aus dem Nachwuchs rausgekommen bin, riesen Erwartungshaltung. Ist schon auch für die Jungs spürbar und hattest du da Bedenken, dass sich das dann vielleicht so ein bisschen überträgt und lähmt? Oder weil ich sag mal, der Zugkraft ist zum einen natürlich auch positiv, ja, es kann natürlich positiv auch tragen, eine Mannschaft, aber auf der anderen Seite kann es eben auch hemmen.
Ja, ich wurde von Mike damals begrüßt mit Willkommen beim FC Hollywood. Und es hat sich so ein Stück weit bestätigt. Am Ende ist mir ganz wichtig, ne? Mir geht es da nicht um einzelne Personen, weil das, glaube ich, auch mal zwischendurch so wahrgenommen wurde, dass ich dort einzelne Personen gemeint hätte. Wenn es so wäre, hätte ich es nicht öffentlich gemacht, da hätte ich mit den Personen so besprochen. Es war für mich ein allgemeines Thema, dass ich gesagt habe, gewinnen Fußballspiele und gefühlt höre ich kein positives Wort im Verein, kein positives Wort von den Unterstützern ringsrum, von den Fans. Wenn wir gewinnen wir eben nicht hoch genug. Und wir spielen jetzt keinen guten Fußball, weil wir zu wenig Tore schießen, wo ich sage, naja, wenn ihr euch aber die Spiele anguckt, die Chancen sind da. Wir hätten das Spiel deutlich höher gewinnen können, vielleicht sogar müssen. Und nur weil wir jetzt die Chancen nicht gemacht haben, ist das Spiel ja nicht besser oder schlechter. Ja, und deswegen war es mir einfach wichtig, das mal anzusprechen, denn da geht es mir gar nicht um meine Person, sondern wirklich um die Jungs, dass man sagt, ey, die geben hier alles, versuchen alles, hauen sich im Training voll rein. Das sehe ich, das sehen die anderen natürlich, können die nicht sehen, klar, weil die beim Training nicht dabei sind. Aber es hat mich dann schon ein Stück weit gestört, dass ich in Bali eine verunsicherte Mannschaft hatte, obwohl wir davor, glaube ich, 4 oder 5 Mal Folge gewonnen haben. Das habe ich noch nie erlebt, dass dort eine Mannschaft verunsichert sein kann, aber ja, so das ganze Gebilde hat es halt irgendwo trotzdem ergeben. Und es ist mir wichtig, eben dann zu sagen, es geht nur gemeinsam und es geht auch nur mit positiven Geschichten. Ja, und dementsprechend habe ich das damals so angesprochen, ist seitdem aus meiner Sicht auch ein Stück besser geworden. Ich glaube, es kam trotzdem irgendwo auch an. Und ja, wenn ich dann halt höre, wie wir spielen, nicht meisterlich, wie spielt man denn meisterlich? Ja, ja. Also, denn ich habe dann immer die Frage gestellt, wenn mich das einer gesagt hat, hat Stendal denn letztes Jahr meisterlich gespielt? Haben die irgendjemanden weggeschossen? Haben die einen wahnsinnigen Fußball gespielt? Nee, ich sage, aber was sind sie geworden? Meister. Am Ende geht es darum, konstant zu sein, als Truppe eingespeist zu sein und ja, ich bleib dabei. Du hast in Weißenfels eine riesen Zugkraft mit dem ganzen ringsherum, wenn ich auch sehe, wie uns die Fans jetzt in Thalheim wieder unterstützt haben, wie viele Offizielle da auch wieder da waren. Das ist eine mega Sache, das kann so gut pushen und dann lasst uns doch die positive Wirkung nehmen und nicht uns irgendwie verunsichern durch dadurch, dass man mit guten Sachen nicht zufrieden sind, weil sie nicht sehr gut sind. Da bin ich schon genug. Das ist aber meine Aufgabe, dran zu arbeiten und deswegen kann man sowas auch gerne mit mir besprechen, aber halt da nicht die Jungs kritisieren, weil die können da überhaupt nichts für.
Also das machst du aber auch immer in den Kreisen, wenn ihr dann diese mal hochladet bei Facebook, da hört man ja so ein paar Schnipsel aus deiner letzten Ansprache. Da bist du schon sehr reflektiert, muss ich sagen, direkt nach dem Spiel, finde ich richtig gut. Du hast natürlich auch sehr, sehr talentierte Spieler im Kader. Also ich möchte mal jetzt hier Justin Pufall nennen, Tim Koch, jetzt Carlo Purka, Bill Hapkespring. Das sind natürlich alles Spieler, die viel Potenzial, denke ich, mitbringen. Ich denke, man wirst du mir recht geben. Jetzt kommt noch in der Rückrunde Elias Rosner dazu, voraussichtlich.
Ja.
Also das wird ja für dich als Trainer, ich beneide dich nicht.
Ich glaube, andere würden mich auch beneiden. Ja, ich sage ja, also es darf ja für mich als Trainer nie eine Bürde sein, mehrere Spieler zu haben oder gute Spieler zu haben, viele Spieler auf einem Niveau zu haben. Na, das ist ja eigentlich gut, weil ich noch mehr Qualitätstraining kriege, ich kann noch mehr mit denen arbeiten. So, und am Ende, und das ist auch was ich noch deutlich besser machen muss ich die Jungs alle abholen. Und das habe ich
das jetzt, ist natürlich ein Ding, ja.
Da bin ich mit mir noch nicht so zufrieden, wie ich das eine Runde gemacht habe. Es ist irgendwo ein Ritt auf der Rasierklinge, weil du natürlich als Cheftrainer harte Entscheidungen treffen musst. Da kannst du nicht immer nur die Streichelgespräche führen. Das ist einfach so. Das macht Martin natürlich überragend, wie er die Jungs da abholt. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das sind dann Gespräche, die ich teilweise bewusst auch nicht führe, weil ich eben knallhart dann am Ende die Entscheidung treffen muss.
Ja.
Ja, aber trotzdem muss ich die Jungs da einfach noch deutlich besser abholen. Deswegen bin ich da mit mir auch noch nicht so zufrieden in der Runde. Das muss jetzt deutlich besser werden. Jetzt kommt Elias Rosner dazu, Niklas Könner nach seiner Verletzung dazu, jetzt ein paar Mal Zweite mitgespielt, auch der kommt jetzt wieder mit rein. Ja, und am Ende ist keiner zufrieden, wenn er auf der Bank sitzt. Ich hab mich schon ein paar Mal bei erwischt, da habe ich mich umgedreht, die Bank gesehen, hab mir gedacht, es ist ein Verbrechen, dass die Jungs nicht auf dem Platz stehen. Hab wieder auf den Platz geguckt und hab gesagt, na, auf der anderen Seite, wen nimmst du denn jetzt runter? Ja. Das ist halt Fluch und Segen irgendwo, aber ich habe ganz klar vor der Saison gesagt, ich habe lieber einen Kader, ja, wo man sagt, da sitzen richtig gut auf der Bank und man muss es denen erklären, man muss die Leute abholen, als dass ich eher noch aus der zweiten hochziehen muss, weil ich sage, ich habe ja nur 14, 15 Mann im Kader, sind noch 2 verletzt. Das ist ja das andere Extrem und ich glaube, das kennt auch jeder, der irgendwo mal Trainer war. Das macht auch keinen Spaß, wenn ich dann gucken muss, wie komme ich dann irgendwie auf 12, 13, 14 Leute am Wochenende.
Wie tickst du da als Trainer? Ich meine, ihr seid jetzt eine Spitzenmannschaft, Verbandsliga. Du sagst ja, die sind alle so größtenteils auch Spiel, also die können alle einfach anspielen. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Rotiert man dann auch mal oder sagt man sich, nee, ich vertraue wirklich dann auch zu einer hohen Prozentzahl einer eingespielteren Mannschaft?
Ja, also am Ende mussten wir die Eingespieltheit erstmal finden oder auch gucken, welche Spieler passen wie zusammen. Weil 10 neue Spieler plus neues Trainerteam. Das muss ich alles erstmal finden, das ist ganz klar. Ja, und dann ist es schon so, dass du irgendwo einen gewissen Block brauchst, auf den du dich verlassen kannst, der dort auch Stabilität gibt. Und auf der anderen Seite natürlich auch rotieren. Also ich habe jetzt tatsächlich, wir haben jetzt tatsächlich das erste Mal in Thalheim mit derselben Aufstellung gespielt, mit der wir eine Woche vorher auch gespielt haben. Also wirklich das erste Mal. Sonst gab es immer mindestens zwei Änderungen in der Startelf. Und das ist ja aber, also das soll ja aber nicht so sein, weil ich sage, ach komm, jetzt spielt halt mal der oder jetzt spielt halt mal der. Sondern weil die Jungs es auch verdient haben zu spielen. So, und da sind auch Spieler dabei, die haben jetzt noch nicht so viel gespielt, die haben sich genauso verdient zu spielen. Die sind auch immer näher herangerutscht und die werden in der Rückrunde ein richtig wichtiger Faktor auch werden. Hundertprozentig. Ja, und das muss man den Jungs halt auch mal wieder mitgeben. Was, in welcher Lage wir natürlich nicht sind, ist zu sagen, okay, der und der hat jetzt ein paar Mal nicht gespielt, jetzt spielt er mal wieder. Ich gebe einfach mal wieder, nicht weil er es verdient hat, sondern einfach, damit alle immer gefühlt gleich spielen. Weil wir sind nicht im Nachwuchsfußball. Wir wollen auch nicht Achter werden, sondern wir wollen schon eher oben mit dran sein. Und dann kannst du das nicht machen, weil du dann irgendwann also du verlierst ja so oder so Spieler. Irgendwie menschlich. Es ist ganz schwer, alle bei Laune zu halten.
Ja.
Entweder weil die eine Gruppe nicht spielt, oder weil du ständig durchwechselst und sich die Führungsspieler sagen, was soll das? Warum spielen wir nicht immer mit unserer besten Mannschaft, die wir zur Verfügung haben? Warum spielen denn jetzt welche, wo ein anderer vielleicht besser trainiert hat?
Ja.
Auch das ist natürlich immer subjektiv. Aber trotzdem ist es ja so, dass man das schon immer auch mal einschätzen kann. Und wir sitzen öfter mit dem Mannschaftsrat zusammen, fragen die auch nach der Trainingsgestaltung, was vielleicht die Mannschaft besser finden würde. Ich höre mir da auch meinen Mannschaftsrat an. Wen würdet ihr spielen lassen? Hat sich einer in Fokus gespielt? Fühlt ihr euch mit so einer Entscheidung sicher? Dass man die Jungs einfach ein Stück weit abgeholt hat, das finde ich auch wichtig. Ja, und ansonsten wird man dann, ja, muss man dann trotzdem als Trainer am Ende die Entscheidung treffen. Egal wie hart es ist. Und ich finde es auch immer interessant, wenn ein Trainer sagt, ich bereue meine Entscheidung. Ich habe noch nie eine Entscheidung, die ich gemacht habe, bereut, weil ich sie immer zu dem Zeitpunkt, mein damaligen Wissensstand, nach bestem Wissen und Gewissen getroffen habe.
Jo. Ja.
Und was danach passiert, das weiß ich nicht. Und hätte ich es anders gemacht, hätte einen anderen Spieler
spielen lassen. Kann man auch ganz beeinflussen, ja.
Ja, kann ich halt auch sagen, Mensch, hätte ich vielleicht doch den anderen gebracht, der hätte vielleicht doch zwei Tore geschossen. Ich mache immer nach bestem Wissen und Gewissen und ich habe auch keine Angst, wenn mich ein Spieler fragt, warum habe ich nicht gespielt, warum wurde ich ausgewechselt, weil im Idealfall habe ich es ja aus einem Grund gemacht, dass das so war. Und habe mir darüber auch Gedanken gemacht. Und dann kann ich es auch erklären. Ja, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Wie würdest du dich selber als Trainertyp beschreiben? Also, ich habe schon mitgekriegt, du bist sehr kommunikativ, würde ich sagen.
Ja, schon.
Würdest du dich als Taktiker beschreiben auch? Also, du hast ja B-Lizenz, ne?
Ja, genau.
Hast du Ambitionen, hast du ja auch gerade schon gesagt vorhin, Richtung A-Lizenz zu schauen. Wie würdest du dich beschreiben als Trainer, Max Oha?
Ja, also klar ist Taktik schon ein Punkt für mich, der mit reinspielt. Ich habe auch eine gute Zeit lang für Spielerberaterfirmen Analysen gemacht. Das waren es aber vor allen Dingen Individualanalysen von Spielern. Von daher ist das schon ein wichtiger Punkt. Aber am Ende steht vor allem erstmal die Kommunikation mit der Mannschaft, die Jungs abzuholen, weil ich kann taktisch noch so versiert sein, wenn ich den Jungs nicht vermittelt kriege, wenn die nicht zuhören, wenn die nicht dahinter stehen, was ich mache oder wer ich bin, dann wird es extrem schwer. Und jetzt werden sicherlich auch vielleicht andere Spieler von mir das hören und sagen, naja, aber da hast du auch noch Entwicklungspotenzial und da haben die auch völlig recht. Auch da muss noch was passieren. Dafür bin ich 30 Jahre alt.
Ja,
also ja, und wirklich. Wichtig ist, ich habe einen hohen Anspruch an mich selbst, ich habe einen hohen Anspruch an meine Arbeit. Und dort auch immer wieder kommunikativ zu sein. Und ich möchte mit den Jungs reden, ich möchte sie verbessern. Ich bin eher ein lockerer Trainer, aber die Jungs wissen schon, wann auch gut ist und ich kann auch mal lauter werden. Musste ich diese Saison zum Glück noch nicht so oft. Aber es kann auch mal lauter werden. Am Ende lebe ich halt im Fußball. Ja, und das merkt man, glaube ich, auch und das merken die Jungs auch. Und von daher, ja, würde ich, denke ich, passt das so als Beschreibung ganz gut, um da vielleicht einen kleinen Einblick zu kriegen.
Ja, Max, total sympathischer Auftritt von dir heute hier, muss ich echt sagen. Du wirkst sehr demütig und reflektiert. Das mag ich bei Menschen generell immer sehr, sehr gerne. Ja, was sind jetzt noch die Ziele abschließend? Was habt ihr euch jetzt für die Rückrunde noch vorgenommen? Ich weiß, du wirst das A-Wort bestimmt nicht im Mund nehmen. Aber ich sag mal so, irgendwann irgendwann ist der Traum doch so groß, auch im Umfeld und so weiter. Ich glaube, das wird es den Ganzen doch schon irgendwie ermöglichen, oder? Dass am Ende Landesmeister Sachsen-Anhalt seid.
Ja, also ich sag mal so, wenn man Erster ist, macht es wenig Sinn, Zweiter zu werden, oder?
Ja, das denke ich auch.
Ja, wir wollen natürlich am Ende Punkte holen. Man muss sagen, weil ja auch viel gesagt wurde, ach, jetzt sind sie erstmal nicht Erster, sind erstmal nicht vorne. Nach drei Punkten aus drei Spielen stehen wir jetzt super da. Haben natürlich mit Fortuna Magdeburg auch eine Truppe, die extrem mitgezogen ist dieses Jahr. Ja, also wenn ich sehe, wir haben jetzt drei Spiele nicht gewonnen. Trotzdem sind wir nur, sag ich mal, vier Punkte vorne. Das ist schon krass. Die machen da auch richtig gute Arbeit, die Konkurrenz. Ist eine sehr spannende, sehr ausgeglichene Liga. Und im Endeffekt haben wir gut damit, von Spiel zu gehen. Dort uns immer wieder auf den Gegner vorzubereiten, die Punkte mitzunehmen. Ja, und was halt unser Vorteil ist, also die Jungs, die haben Bock, Spiel zu gewinnen. Ja, wir haben nicht unentschieden dabei. Und von den 50-50-Spielen, wo es lange unentschieden stand, haben wir nur Zurbau verloren. Das ist unglücklich, aber das passiert. Dafür haben wir auch viele Spiele wie jetzt Thalheim, wie Dessau spät gewonnen. Haben uns da wirklich auch belohnt für den ja. Mut. Und sage ich auch, mit Unentschieden hältst du die Klasse, mit Siegen steigst du auf. Und ja, dann kommt dann irgendwann Ende der Rückrunde die Phase, wo man auch mal sagt, jetzt nehmen wir mal den Punkt hier mit. Das ist auch okay, aufgrund der Tabellenkonstellation. Aber die Jungs haben Bock, dort Spiele zu gewinnen. Und das ist auch das Ziel. Ich glaube, wir gehen in jedes Spiel rein und können es gewinnen. Und wenn wir das relativ häufig machen, dann kann es auch durchaus sein, dass am Ende doch der Aufstieg dasteht. Bisschen schade, dass es eine Meisterschale gibt. Ich trinke gerne aus Pokalen, aber dafür, also falls das mein größtes Problem ist, dann im Juni, ja. Dann haben wir vieles richtig gemacht. Sagen wir es mal so.
Ich denke aber, da würde spätestens Uwe Abraham und Mike würden da bestimmt eine Lösung finden, dir da ein Denkmal, ein Pokal zu setzen, wo du draus trinken kannst.
Ja, ein Denkmal brauche ich nicht, ein Gefäß würde mir reichen.
Ja. Max, vielen lieben Dank für deine Zeit. Wie gesagt, super sympathischer Auftritt. Tierisch interessant. Ich denke auch für jeden Zuhörer tierisch interessant, über deinen Werdegang und deine Sichtweisen für Fußball mal zu hören. Das ist wirklich für 30 Jahre schon sehr weit, wie ich finde. Bleib so und ich drücke euch natürlich alle Daumen, auch natürlich Martin mit, der ja nun auch jetzt schon ein Weggefährte von mir ist, dass ihr das am Ende schafft und dass ihr den Burgenlandkreis wieder bald in der Oberliga vertretet.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich auch sehr gefreut. Ich habe ja jetzt das Format schon eine Weile verfolgt. Finde es echt cool, dass es sowas gibt, dass hier ja, der Fußball dort auch im Burgenland so in den Mittelpunkt gerückt wird. Ich glaube, es gibt auch ganz, ganz viele, die mal interessiert zuhören und gucken, ob sie oder ihre Mannschaft genannt werden. Man kriegt auch einfach viel mit. Hat mir jetzt auch unfassbar viel geholfen, im Burgenland auch ein Stück weit reinzukommen.
Stimmt, das freut mich.
Ja, von daher super Arbeit, mach weiter so. Hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ja, und freue mich, wenn ich irgendwann nochmal wiederkommen kann. Vielleicht dann ja mit auch irgendwo einem Erfolg schon in der Hand. Mal gucken.
Wenn dem so ist, dann kannst du den Termin dann schon im Sommer eintragen.
Das kriegen wir hin.
Gut, also, dann wünsche ich allen noch eine schöne Restwoche und für die, die Spiele haben, noch am Wochenende da nochmal viel Erfolg und in diesem Sinne bleibt alle sportlich.